wie geht man denn mit der Energie um, die man selbst dort lässt?
Ich war kaputt, aber das konnte ich mir erklären, weil ich war ja aufgeregt und müde.
Bei extravertierten wehen da gefühlt schon Ginsterbüsche durch den Raum.
Ob ich wie mir wirklich den richtigen Job ausgesucht habe.
Lass die Teilnehmenden ruhig auch mal über dich quatschen, Jürgen.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Sabine.
Hey Jürgen.
Sag mal, bist du eigentlich introvertiert oder extravertiert?
Was für eine wundervolle Frage, die ich unter anderem mit Silvia Löken intensiv diskutiert habe in diversen selbst ausgefüllten Fragebögen zu Präferenztests mir beantwortet habe und dann hinterher in dem Ergebnis ausgeworfen bekommen habe. Und Erlebnissen, die mich immer wieder völlig irritiert haben an und in mir selbst. Meine aktuelle Antwort lautet, ich bin beides.
Okay. Und du ahnst, in welche Richtung dieser Podcast heute geht. Ich möchte mit dir tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Frage beantworten. Zum einen gibt es diese Mär von der extravertierten Trainerin. Also man muss ein bisschen extravertiert sein, damit man vor Gruppen brilliert und Energie zieht, die man braucht, um mit Menschen in Lernprozessen zu stehen. Und zum anderen aber auch, wie geht man denn mit der Energie um, die man selbst dort lässt? Weil das Training ist in der Regel, hat hohe Präsenzanforderungen an einen selbst. Mhm. Und viele Trainerinnen und Trainer kennen deswegen die Höhlensyndrome, die danach eintreten. Nämlich man möchte sich zurückziehen, man ist maulfaul und manchmal fühlt es sich fast an wie entzündet, wenn man so viel unter Menschen ist. Und deswegen meine erste Frage, wie war denn und ist denn das für dich mit Gruppen?
Ich habe gerade diesen Effekt, den wir zu Beginn unserer Trainerausbildung gerne sagen. Man möchte am Anfang gerne alles sagen. Hm. Ein super Thema. Ich liebe es, weil es bei mir dazu geführt hat, also die Diskrepanz, die es in mir gibt, dass ich immer wieder daran gezweifelt habe, ob ich wie mir wirklich den richtigen Job ausgesucht habe. Ich habe immer Lust gehabt, mit Menschen zu arbeiten und bin damals ja mit 22 recht positiv naiv reingestolpert in die ganze Sache. Und da war, glaube ich, ein großer Teil einfach noch das Ungewohnte im Fokus stehen, die Aufregung, die damit verbunden war, vor so einer Gruppe die Verantwortung zu tragen, dafür zu sorgen, wohin geht das hier, das ein Stück zu lenken. Das hat mich doch sehr beschäftigt und ich war kaputt. Aber das konnte ich mir erklären, weil ich war ja aufgeregt und müde, dann weil ich auch schlecht geschlafen hatte und so. Das war alles okay. Und im Laufe der Zeit blieb diese wahnsinnige Lust und Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten. Und dann gab es Momente, wo ich in Hotels trainiert habe, eine großartige Gruppe hatte, ein ganz wundervolles Thema, mich rundherum wohlgefühlt habe, also zum Beispiel mit Ausbilderinnen und Ausbildern gearbeitet habe an ihrem Umgang mit Azubis und wirklich tolle Leute, mit denen ich mich schon irgendwie so fühlte nach einem halben Tag, als wenn wir uns Ewigkeiten kennen. Und dann war ich oben im Hotelzimmer und wollte nur irgendwie kurz was holen. Und hatte dieses unfassbar starke Gefühl, ich will einfach nur hier bleiben. Ich will jetzt diese Tür wieder zuschließen und dann lege ich mich hier hin und dann rede ich genau gar nicht und werde auch nichts gefragt und werde wieder auftanken. Und das war, das klingt jetzt lustig im Nachgang, ne? Wir sind ja immer gut darin, im Nachgang so Situationen dann auch positiver zu sehen. Aber das war wirklich etwas, was mich oft in Grundfesten erschüttert hat, weil ich dachte, verdammt, ich glaube, das ist kein guter Plan gewesen mit diesem Training machen. Nun brauchst du einen anderen Job. So war das, bevor ich genauer hingeguckt habe und bevor ich Silvia Löken getroffen habe.
Ich konnte diese Frage extravertiert oder introvertiert jahrelang auch für mich nicht beantworten, weil jeder, der mich kennt, sagt sofort extravertiert. Ich habe immer wieder in Schauspiel reingeguckt, Schauspielausbildung gemacht, eine kleine. Und auf der Bühne gestanden mit der Band und ich dachte immer, tatsächlich, ich brauche das wie ein Elixier, die Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Merkte aber auch so wie du, dass die eigene Aufmerksamkeit für diese Menschen unfassbar schlauchend ist. Also diese Erschöpfungszustände, die dann auch im Alter immer mehr zunahm, dass wenn man von vielen Menschen umgeben ist, das einfach irgendwann genug ist. Und es gab einen Schlüssel für mich, ein Gespräch mit einem Neurophysiologen, der sagte, Jürgen, es ist durchaus möglich, dass unsere Gehirne so eine Art Abwehrreaktion initiieren, in dem Augenblick, wo das Gehirn nicht mehr stark genug unterscheiden kann, wer bin eigentlich ich und wer sind andere Menschen. Also eine Form von Abgrenzung, die wie bei einer Entzündung, da kommen ja auch bei einer Entzündung kommen Fremdkörper in den eigenen Körper rein, das für mich übertragen sind die Gedanken anderer Menschen. Und wenn es zu viele sind, startet der eigene Körper eine Abwehrreaktion im Fall von Blutkörperchen-Antigen, die das angreifen, was da reinkommt. Und so fühlte sich das manchmal an. Und die Frage ist eben, was rät man dann Menschen, die für sich diesen Kampf spüren? Also man könnte jetzt sagen, okay, dann trainiere halt nicht so viel.
da gehen gerade noch so Nebenstränge für mich, auf denen ich unbedingt gleich nochmal nachgehen will, nämlich was du gerade sagst zum Thema die Gedanken der anderen, die dann in mir sind, die Gefühle, das geht für mich in diese Richtung Empathie, Mitgefühl, Mitleid. Da würde ich gerne gleich nochmal auch mit hindenken, weil ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, was dafür sorgt, wie es mir geht am Abend eines Trainings. Gleichzeitig, was diese Ex-Introversion angeht, ich habe tatsächlich es damals sehr zu schätzen gewusst mit diesen vielen Tests immer wieder irgendwie dieses, ja, du bist schon tendenziell extrovertiert, aber es scheint da auch einen großen introvertierten Anteil zu geben. Und dann bei, das war wirklich bei mir, Silvia Löken, die Susan Cain hat ja dazu auch geschrieben, auch ein super tolles Buch. Silvia habe ich halt persönlich kennengelernt und sie unterschied für mich das erste Mal bewusst den Punkt, wie bist du, wenn du in einer Gruppe bist, also wenn du in Gesellschaften gehst, wenn du neue Menschen triffst, bist du dann eher die Person, die losgeht und selber andere anspricht, die Fragen stellt, die sich wohlfühlt, wirklich auch innerlich, also eben nicht nur im Äußeren, sondern tatsächlich auch Spaß daran hat, diese ganzen neuen Leute zu erkunden und eher aktiv dabei ist, oder bist du eher die andere? Und da konnte ich sagen, nee, tendenziell die Erstere, also das mache ich gerne.
Hätte mich jetzt sehr überrascht, wenn du das anders gesagt hättest.
Und gleichzeitig, also auch da gibt es Situationen, wo ich es total schätze, mich einfach nur in irgendeine Ecke zu stellen und abzuwarten, ob irgendjemand Lust hat, mich anzusprechen. Und dann habe ich da auch Lust drauf, weil das ist ja die introvertiertere Variante. Das sind ja keine Menschen, die keinen Bock auf andere haben, sondern einfach nur diejenigen, die in dem Moment es schätzen, wenn sie die Initiative anderen überlassen können und erstmal schauen und erstmal ein Grundgefühl entwickeln für das, was da los ist. Das gibt's bei mir auch. Das war der eine Teil. Und das zweite war aber diese ganz andere Betrachtung, nämlich die Frage, woher holst du deine Kraft? Du hast das gerade so in einem Nebensatz gesagt, ne? Die auftanken, ich brauche das wie das Elixier, war so ein Gefühl, was du hattest. Und diese Frage, also wenn ich erschöpft bin von was auch immer, ja, von einem Arbeitstag, von irgendwie Umräumarbeiten oder weiß der Geier was. Was mache ich denn dann? Und ich kann sagen, wenn ich erschöpft bin von viel Mensch, brauche ich den totalen Rückzug. Wenn ich erschöpft bin von viel körperlich, ist es unterschiedlich. Da kann es manchmal auch sein, dass ich sage, ich habe jetzt Lust, nochmal mit anderen zusammen zu sein. Aber auch da gibt es die Tendenz zu sagen, nee, eher noch ziehe ich mich dann zurück und brauche Ruhe. Und ich habe mir wirklich etwas von dir abgeguckt, nicht nur das, aber das auch. Das ist ja immer ganz spannend, wenn man so enger zusammenarbeitet mit Menschen und auf einmal auch neben dem, wie reden wir in Trainings und was denken wir über Teilnehmende und wie behandeln wir unsere eigenen Begrenzungen und Dinge, auch reine Rituale sieht. Und dein Ritual war, als ich dich kennenlernte, mittags nicht mit der Teilnehmergruppe zu essen. Und das stieß bei mir zunächst auf totale Irritation, weil ich dachte, wieso, das muss man doch machen. Ich muss doch bei den Menschen sein. Also ich will auch, ja. Ich bin ja auch neugierig auf diejenigen und dann quatschen wir mal anders, quatschen über andere Dinge. Ich verpasse doch da total viel. Also FOMO-Alarm, Fear of Missing Out. Plus dieses verpflichtet sich fühlen, für die Stimmung zu sorgen, dafür zu sorgen, gerade am ersten Tag in der Pause, Mittagspause, dass diejenigen auch gut miteinander in Kontakt kommen und so weiter. Und das loszulassen und an die Gruppe abzugeben und bewusst eben mir sicher zu sein, die können das logischerweise, es sind erwachsene Menschen und die werden sogar vielleicht noch mehr Spaß haben, wenn ich da nicht dauernd drin rumfuhrwerke, sondern sie auch mal miteinander reden können, ohne dass da eine Trainerin dabei sitzt. Und von Anfang an das zu sagen morgens, das hat mir geholfen, weil ich dadurch meine, oder das Gefühl hatte, ich lasse auch Erwartungen los, ne, falls die Gruppe das denn, morgens schon zu sagen, wundert euch nicht, ich gehe nicht mit essen, ich bleib hier im Raum und bereite für mich auch den Nachmittag vor. Das tut mir wahnsinnig gut. Das ist eine Auszeit im Laufe des Tages, die jetzt dafür sorgt, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich will auf dem Hotelzimmer bleiben und den Nachmittag nicht mehr machen. Was machst du, wie gehst du damit, außerdem, dass du das ja auch machst, wie gehst du damit um?
Ich wurde früher oft gefragt, wie machst denn du das eigentlich? Du bist den ganzen Tag angezeigt mit diesen Menschen zusammen, immer Vollbauer und Energie und allem drum und dran. Und dann war es bei mir halt über Jahrzehnte tatsächlich so, dass ich dann eben auch abends mit den Teilnehmern essen gegangen bin, meistens mit viel Alkohol. Oder wir sind kegeln, dann, wenn es so ein Hotel war, wo irgendwie eine Bowlingbahn oder eine Kegelbahn unten drin waren, kegeln bis nachts um 4 teilweise. Und dann am nächsten Morgen wieder weitermachen, und Vollgas und Hingabe und irgendwie ging das früher, also auch physisch und körperlich. Aber diese Mittagspause habe ich bei mir eingeführt, ich glaube aus einem eher beiläufigen Grund, nämlich ich war wirklich nicht gut vorbereitet für den Nachmittag und habe dann zumindest meine Charts gemalt. Du bist sehr, sehr viel vorbereiteter als ich in solchen Situationen. Und meine letzten Skrupel, das zu tun, weil natürlich auch Leute gesagt haben, das ist doch eine Form der Wertschätzung, dass man mit den Teilnehmern mittags essen geht. Und das sage ich auch so. Aber den letzten Ruck hat mir auch wiederum ein Trainerkollege gegeben, der dann gesagt hat, lass die Teilnehmenden ruhig auch mal über dich quatschen, Jürgen. Und dann hatte ich für mich selbst so eine Legitimation, zumal ich ja wusste, dass wenn wir im Hotel sind, bin ich abends mit denen zusammen. Und ich glaube, dass diese ganze Introversion bei mir erst zutage trat, nachdem ich merkte, ich kann nicht ewig so weiter Gas geben. Das sind manchmal, wenn ich in so alte Kalender schaue von mir, sehe ich da so Trainingsserien, 6 Tage die Woche, nur der Sonntag ist ein Reisetag dann zu dem nächsten Serie gewesen. Aber dieses, am Mittwochabend in München abbauen und am Donnerstag früh in Schleswig-Holstein aufgebaut, fertig seiend, das nächste 3-Tage-Training machen. Früher habe ich viel 3 Tage trainiert. Dann Sonntag frei und dann wieder 6 Tage. Ich habe in diesen Kalender geschaut und habe geschaut, es kann nicht sein. Da stehen 160 Trainingstage. Das würde heute gar nicht mehr gehen. Also ich hatte Schmerz gefühlt. Und ich glaube aber deswegen, dass ich die Introversion von mir aufgebaut habe als Ausgleich zu der Extravertiertheit, heißt meine Rückzüge nach Schottland, also wirklich auch das Wortkarge, die Stille, die Dunkelheit suche ich, damit ich nicht durchbrenne. Und dann kam aber irgendwann eben diese Frage, die auch in vielen Inventories gefragt werden, MBTI oder DISC, introvertiert oder extrovertiert, wo kriegst du mehr Energie? Und dann antworte ich natürlich im Rückzug. Also wenn ich da sitze allein und es mir gut gehen lasse oder schreibe, kommt so eine Ruhe in mir und ich kriege Energie. Das ist nicht ganz wahr. Weil, so wie du auch, ich komme in eine Gruppe rein und merke, mein Körper wird richtig geflutet mit Energie, dadurch, dass da Menschen sind. Und das ist auch mit dem, bei der pathologisch, ich habe dir mal, glaube ich, die Geschichte erzählt, dass ich auf Amrum war mit meiner Frau und da war so eine Schulklasse, die hat uns gefragt, können Sie ein Foto von uns machen? Das war nur vor Handyzeiten. Können Sie ein Foto von uns machen? Und ich nahm diese Kameras da entgegen Und dann fing ich an, die haben sich da auf dem Deich platziert und dann fing ich an, hey, ihr seht so aus, als ob ihr Spaß habt, erzählt mal, wo kommt ihr her? Und fing so Gespräche an und meine Frau sagte irgendwann zu mir, Jürgen, die wollten nur ein Foto haben. Und das springt in mir an, deswegen ist die Frage, was verschafft ihr mehr Energie, definitiv eigentlich zu beantworten mit Gruppen, Menschen. Das gibt mir Energie. Und das andere habe ich eher entwickelt, um es einem auszugleichen. Und deswegen habe ich vielleicht dieses Thema auch angeschleppt. Ich empfehle Trainerinnen und Trainern, das eher frühzeitig zu entwickeln und zu beobachten bei sich selbst, weil manche sonst gar nicht mehr wissen, warum sie so unglücklich sind und dann schlimmstenfalls vielleicht den Beruf wechseln, ohne es zu müssen, weil man kann das ausgleichen in dem Moment, wo man das balanciert. Jetzt mal abgesehen davon, dass man auch im Training mit weitaus weniger Gas agieren sollte und eben ab und zu auch einfach mal zuhört. Und
das ist ja der große Vorteil der Introversion, ne? Weil du am Anfang auch sagtest, es gibt dieses Bild, man muss extrovertiert sein, damit man Mann, Frau, überhaupt Trainerin, Trainer werden darf, könnte, sollte. Und das halte ich für kompletten Quatsch. Es gibt so unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen, die also so viele gibt es nicht, aber es gibt viele, die ich kenne, die großartige Jobs machen und die eben mehrere Dinge, die aus meiner Sicht auch hochrelevant sind in der Rolle als Trainerin und Trainer, wirklich aus dem FF können und da überhaupt keinen Fokus drauf brauchen. Das ist Raum geben.
Ja.
Also wirklich den Fokus auf den Menschen haben zu können, die in diesem Raum mit mir als Trainerin sitzen und da hinzuhören und die erzählen zu lassen und da zu gucken, was ist genau wirklich bei euch los und wo gibt es Ideen, die ich im Gepäck habe, die da reinpassen und wo passen die und wie passen die. Das Zweite ist für mich das wirkliche Zuhören können, auch oft in der Tiefe, also nicht so schnell fertig zu sein mit, klar, ich habe verstanden, was du machst und was du denkst und was du willst, sondern nochmal zu hinterfragen, nochmal mehr reinzugehen, plus andere introvertiertere Menschen mitzunehmen und abzuholen, weil das auch eine riesengroße Gefahr ist bei vielen konzeptionellen Vorgehensweisen im Training. Ja, ganz kurz, mach mal ein Brainstorming, ja? Alle mal kurz hier, wir haben hier eine Frage aufgeschrieben und jetzt mal eure Ideen raus. Und diejenigen, die sagen, bitte, gib mir doch mal 3 Minuten, wo ich einfach erstmal denken darf, bevor ich jetzt hier irgendwas sagen soll, ja? Die werden manchmal total überfahren und da werden so viele Potenziale verschenkt, by the way, nicht nur in Trainings meines Erachtens nach, sondern auch in Meetings, in ob es online oder offline ist, vollkommen egal. Diese Möglichkeiten denken zu können, die eben
eine Frage
auch
stellen und einfach mal warten.
Klappe halten.
Einfach mal 21, 22, 23. Genau. Bei Extravertierten wehen da gefühlt schon Ginsterbüsche durch den Raum. Wenn nicht sofort auf die, vor allem bei Proaktiven, im Gegensatz zu Reaktiven, wenn dann nicht gleich eine Antwort kommt. Man stellt eine Frage, wer von euch hat das schon mal erlebt? Und dann statt zu warten, so gleich zu sagen, ich meine so ein Fall, wo man bla bla bla.
Genau.
Und einfach mal 21, 22.
Ja, oder 30. Selber dann schon Antworten zu geben, das wird auch sehr gerne genommen. Ne? Ich meine nicht nur das, sondern auch wirklich technisch oder methodisch so vorzugehen, dass da Raum bleibt. Weil gerade bei Brainstorming ist mittlerweile bewiesen, dass wir wesentlich interessantere Ergebnisse kriegen, wenn jede anwesende Person erstmal alleine denken darf. Weil wir uns sonst viel zu schnell auf eine Schiene setzen und logischerweise unsere assoziativen Gehirne sofort mit der Grundrichtung mitlatschen, die die erste Person reingebracht hat. Wenn ich aber vorher mal meinem eigenen Gehirn allen möglichen Freiraum lassen darf und das festhalte, dann kann es sein, dass ich wieder schwenke und sage, so, ich habe hier noch einen ganz anderen Gedanken auf meinem Blatt Papier. Lass uns den mal irgendwie angucken. Und schon habe ich deutlich mehr Vielfalt und Breite in den ganzen Themen drin. Und das ist ja sowieso ein spannender Aspekt zum Thema Introversion, das Thema Tiefe. Und damit sind wir, das war jetzt die absolute Kampfkurve zu meinem Knoten im Taschentuch, den ich vorhin hatte, nämlich zu diesem Thema Empathie und Mitgefühl und Mitleid. Weil das auch natürlich so ein Punkt ist. Ne? Ich fand das super spannend, das Bild, was du hattest mit den roten Blutkörperchen, die ankämpfen sozusagen gegen ein von außen kommendes, was mir nicht gehört und was vielleicht.
Ich weiß auch gar nicht, ob es die Roten sind. Ich habe vorhin gestrauchelt. Die heißen auch nicht Antigene, die heißen Antikörper.
Also wir sind ja zum Glück auch keine Ärztinnen und Ärzte. Naja, wir können uns, liebes Podcast-Publikum, genau, sagt uns Bescheid, wie das tatsächlich ist. Bringt uns Antikörper. Das bitte vernünftig bei. Genau. auf jeden Fall, wenn ich sehr empathisch bin und mir das auch leicht fällt, in die Gefühle anderer Menschen mit reinzugehen. Und Empathie heißt für mich ja die eher kognitive Version. Also ich kann mir das angucken und kann sehen, du bist vielleicht nachdenklich, du bist vielleicht sogar traurig, du bist vielleicht verärgert, sauer, wütend und kann dem nachgehen, kognitiv zunächst einmal und versuchen rauszufinden, okay, was ist die Geschichte dahinter, woran liegt das, was ist passiert, was hättest du dir eigentlich gewünscht, wie hast du innerlich auf die Diskrepanz reagiert. Und dann gibt es ja alternativ dazu die Möglichkeit, dass ich wirklich einsteige und das fühle, was du fühlst. Und da sind wir beim im positiven, besten Fall für mich beim Mitgefühl. Das heißt, ich kann das anschalten, ich kann es aber auch abschalten. Also ich habe genauso diese Abgrenzungsfähigkeit, mir immer wieder bewusst zu machen, klingt schon wieder nach so einer kognitiven Handlung, sondern dass das bei der anderen Person bleiben darf. Ich fühle das und ich gehe aber nicht ins Mitleid, sodass ich selber davon gezogen werde von den Emotionen, die mir da begegnen, wenn ich mich da einfühle, sondern ich habe immer noch eine so einen Haltepunkt sozusagen in mir selber, dass ich sage, das sind deine Gefühle und ich habe gleichzeitig die Überzeugung, dass du Lösungen dafür haben wirst, dass du die schon in dir trägst, dass du selber in der Lage bist, diese Situation zu meistern. Ich brauche also nicht in irgendeine retterinnerliche Nummer zu gehen. Ja, ich muss dich da jetzt rausholen und du armes Opferhascherl, sondern mir ist klar, du schaffst das, du packst das. Ich bin dankbar, dass du das teilst, weil ich davon überzeugt bin, dass das dir Unterstützung gibt. Weil es dich freier machen wird, wenn du jetzt darüber redest und weil du eine größere Chance hast, dann zu einem anderen Umgang damit zu finden. Und wenn ich das parallel habe, dann werde ich von diesem mich einfühlen nicht so mitgerissen, dass es mich ermüdet, dass es mich erschöpft, dass es mich fertig macht. Und das ist echt ein Lernprozess. Und eine Runde klug geschwätzt. Schon Heraklit hat versucht, eine Struktur in menschliches Verhalten zu bringen. Wir wollen uns vorbereiten können, wir wollen gewappnet sein, wir wollen eine Idee haben, wie unser Gegenüber möglicherweise auf eine Frage von uns oder ein Verhalten von uns reagieren wird. Das ist gesund, weil wir uns so schützen können vor emotionalen Verletzungen und auch vor der Scham, möglicherweise keine Antwort parat zu haben. Dafür sind viele Modelle entwickelt worden im Laufe der Zeit und diese Modelle checken Präferenzen. Zum Beispiel das Persolog- oder DISC-Modell oder das MBTI, der Myers-Briggs Type Indicator oder auch Insights MDI. Dabei geht es um Präferenzen und das ist uns wichtig. Das heißt, ich bin nicht zum Beispiel ein roter oder ein eindeutiges I, sondern ich habe die leichteren Zugriff auf Fähigkeiten, die im Bereich dieser Präferenz liegen. Es ist wahrscheinlicher, dass ich mich, vor allem in Stresssituationen, auf eine Weise verhalte, die in diesem Bereich beschrieben ist. Jeder und jeder von euch kennt wahrscheinlich Modelle dieser Art und Weise und die guten sind zertifizierungsbedürftig. Das heißt, ihr lasst euch darin ausbilden, wie ihr Ergebnisse mit euren Teilnehmenden gemeinsam lest und auswertet und wie ihr insgesamt auch Teilnehmende heranführt an das, was dieses Modell jeweils darstellt. Die Präferenzmodelle sind aus unserer Sicht vor allen Dingen dafür sinnvoll, dass wir die Akzeptanz füreinander weiter steigern. Zu sehen, welche Stärken in der Andersartigkeit desjenigen stecken, den ich vielleicht vorher ein bisschen skeptisch angeguckt habe, weil er so für mich unnormal oder unüblich reagiert hat, hilft mir dabei, vielmehr in die Annahme dieser Andersartigkeit zu gehen und zu wissen, ich kann von dir eine Menge lernen, weil du Präferenzen im Zugriff hast, die mir ein bisschen fernliegen. Deshalb ran an die Präferenzmodelle, macht selber Fragebögen, schaut euch an, welche Ergebnisse euch überzeugen und lasst euch zertifizieren. Das war klug geschwätzt. Also ich wollte eigentlich von Hause aus mal Therapeutin werden und ich bin heilfroh, dass ich das nicht getan habe am Anfang meiner Arbeitszeit, weil genau das hätte ich definitiv auf gar keinen Fall hingekriegt. Ich wäre mit all den Problemen nach Hause gegangen, ich hätte die mit in mein eigenes Bett genommen, ich hätte die nachts durchgewälzt und wäre mit denen morgens wieder aufgewacht. Und das ist der Teil, der nicht nur introvertiertere Menschen erschöpft, sondern wo es, glaube ich, wirklich um die Parallele, also wieder Balance geht, ne? Das parallele Trainieren auch von der Abgrenzungsfähigkeit.
Absolut. Es bleibt eine lebenslange Option, dieses An-Aus von Empathie ermöglichen zu können.
Total.
Weil manche Menschen wünschen sich, sie wären weniger empathisch und weil sie darunter leiden, aber sie sollten eigentlich dankbar sein. Sie wollten dankbar sein, dass sie das ermöglichen, weil wenn ich mich nicht begreife, nicht bewusst werden kann, wie ein anderer Mensch fühlt und denkt, habe ich auch viel, viel weniger Einfluss auf unsere Beziehung, dadurch, dass ich einfach immer nur blind bin. Und wenn man mit Menschen arbeitet oder auch zusammenlebt, die das wenig bis gar nicht haben, also bis hin tatsächlich auch zu einer Diagnose von einer mangelnden Empathie, dann habe ich mir immer so vorgestellt, jemand, der nicht empathisch ist, also tatsächlich eine narzisstische Aufmerksamkeitsstörung hat und das nur kognitiv anhand der Gesichtsmimik oder sonst irgendwas sich erklären kann, dann lebt er ja in so einer Welt, wo er sich vielleicht manchmal fragt, wie kommt es eigentlich, dass alle Menschen sehen können, nur ich bin blind? Also das zu übertragen auf andere Sinnesorgane und sich zu überlegen, alle können sehen, nur ich nicht. Und das muss schon sein.
Naja, da würde ich gerne mal reingehen, weil ich fürchte, dass jemand mit einer diagnostizierten narzisstischen Störung oder jemand, der auf dieser auf diesem Spektrum näher im Narzissmus nicht darüber nachdenken
oder
würde.
Oder er kehrt das um. Warum sind eigentlich alle anderen blind?
Der Blödsinn, also der totale Blödsinn, es wird vollkommen überbewertet. Was soll der Quatsch? Ich kann das auch erkennen, ja? Entschuldigung. So, also, aber was das zeigt, ist dieser Unterschied für mich, ne? Ich glaube, dass die Menschen sich nicht wünschen, weniger empathisch zu sein, sondern die wünschen sich weniger Mitleid zu haben. Und das finde ich auch einen guten Wunsch. Und meiner Überzeugung nach ist der Gegenimpuls, also das will ich ja nicht wegmachen, ne? Ich wäre nicht dieses, ich fühle dich, wegmachen, das will ich ja behalten, aber was gut tut, ist gleichzeitig dieses Bewusstsein immer weiter zu fördern und aufzubauen, dass jeder dieser Menschen, mit denen ich da spreche, die Fähigkeit hat, die eigene Situation hinzukriegen. Dass ich da nicht gefragt bin als der Mensch, der das löst für die andere Person, sondern als Sparring, als jemand, der Fragen stellen kann, der unterstützen kann, dabei diese Lösung zu finden. Aber sicher bin, der Mensch hat genug Kraft und Stärke und Fähigkeiten, um das zu schaffen. Und wenn ich das beides habe, dann glaube ich, bei diesem Thema mit Gefühl anzukommen, so, ne? Also eben nicht ins Leid zu gehen, sondern zu sagen, ich kann das trotzdem nachfühlen, was du da tust. Also Tanja Singer hat ja da viel zu geforscht und ich bin dem Thema jetzt im Moment immer wieder, auch da wieder bei den Intervisionsgruppen, Mediationen begegne ich dem. Weil wir natürlich viel dahin gucken, was ist denn das, was du brauchst, um jemanden gut zu begleiten, sich selber vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zu ja, klingt so komisch, zu entdecken. Aber ist ja für viele Menschen eine Fähigkeit der Reflexion, mit der sie noch gar nicht so viel in Kontakt gekommen sind. Ich bin ja da immer, und du ja auch, professionell deformiert, wie wir sind. Ja, seit über 30 Jahren beschäftigen wir uns mit uns selber und das wirkt dann so, als wenn, na, das sieht man ja. Nee, das machen halt nicht alle Menschen so in dem Extrem. Die sind einfach viel entspannter mit sowas, was manchmal sehr gut ist. Und gleichzeitig ist das eine Möglichkeit, die wir ja anbieten können, mit unserer Rolle zu sagen, ich unterstütze dich darin, vielleicht nochmal genauer zu gucken, nochmal genauer was zu entdecken. Wenn wir das jetzt wieder aufs Training beziehen, dann ist das in Momenten, wo jemand vielleicht hadert und struggelt und mit sich selber sauer ist, weil zum Beispiel über eine Übung oder eine Simulation oder sonst irgendwas jemand entdeckt hat, so verdammte Axt, das war ja gar nichts, ey. Das hätte ich, ich will da ganz anders sein können in dem Augenblick. Und das sind die Augenblicke, wo es gut tut, wenn wir da mitgehen können, meiner Überzeugung nach, aber eben nicht mitleiden. Sondern sagen, Mensch, du fühlst dich gerade doof, du wirfst dir das vor, du hast den Anspruch an dich. Und wo kommt denn das her? Was sind denn Überzeugungen, die du dazu hast? Und lass doch mal gucken. Eine andere Sichtweise kann ja auch sein, dass du das gerade lernst und dass du ja auch laufen gelernt hast und auch ein paar Mal auf die Schnauze gefallen bist und dass es doch jetzt ganz spannend sein kann, wieder aufzustehen und mal zu gucken, was geht denn noch und mal hinzugucken, was hast du schon alles gemacht, was ziemlich cool war und den Fokus mal wieder darauf zu lenken und damit eben diese Brücke zu bauen, ne? Und nicht im Mitleid zu versinken und hinterher vielleicht sogar selber als Trainerin zu denken, die Übung mache ich nie wieder. Ja. Da kann ja Schlimmstes mit ausgelöst werden bei den Menschen.
Ein großes, super spannendes Thema. Ein großes Thema und wir gucken mal weiter die nächsten Jahrzehnte. Und ansonsten gilt wie immer, es kommt drauf an. Immer.
Immer. Genau. Ich danke dir für dieses tolle Thema. Bis ganz bald.
Bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.